BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Heute mit einem sehr faszinierenden Thema, ein Kapitel aus der bayerischen Geschichte, das nicht so sehr bekannt ist. Es geht um Sophie Charlotte. Sophie Charlotte war nicht nur die jüngere Schwester von Sissi, von Elisabeth von Bayern, der späteren österreichischen Kaiserin und Königin von Ungarn. Über die weiß man viel. Und man weiß auch über König Ludwig II. Viel. Den sogenannten Märchenkönig, den berühmten. Aber dass er verlobt war mit Sophie Charlotte, mit Sissis kleiner Schwester, und diese Verlobung auch gelöst hat und was das für ein Skandal damals war, 1867 als verschmähte Braut in Bayern leben zu müssen. Das ist ein Kapitel, das nicht so bekannt war. Ein Porträt, eine Biografie über Sophie Charlotte hat mein Gast geschrieben, Christian Sepp. Sophie Charlotte, Sissis leidenschaftliche Schwester. Und was das für ein ungewöhnliches Leben war und auch ein Teil Emanzipation, was zu dieser Zeit völlig ungewöhnlich war. Darüber unterhalten wir uns die nächsten zwei Stunden bei uns am Ratsch. Habe die Ehre, Christian Sepp, schön, dass Sie wieder mal da sind. Wir haben schon mal geratscht, da ging es um die Mutter von Sophie Charlotte, von Sissi, von Karl Theodor und der großen Kinderschar aus Possenhofen. Über Lodovica haben Sie auch ein faszinierendes Buch geschrieben, über das wir uns hier schon unterhalten haben.
Danke nochmal für die zweite Einladung. Ich freue mich nochmal, schon wieder hier zu sein. Genau, wir haben uns das erste Mal getroffen im Oktober 2021, noch zu Corona-Zeiten und noch irgendwie in getrennten Räumlichkeiten. Genau, und ich habe eine Biografie geschrieben über Herzogin Ludovica in Bayern. Und heute unterhalten wir uns über ihre jüngste Tochter, über Herzogin Sophie Charlotte in Bayern.
Als im Ende Mai die Hochzeit war von Ludwig und Sophie Alexandra, so hieß ja die, genau. Die heißt die Wittelsbacher Braut, also genau. Die frisch gekürte Herzogin ist sie auch, gell?
Ich glaube, Prinzessin. Den Titel müsste sie Prinzessin.
Waren die Münchner Shuttlebusse, die hochwohlgeborenen Gäste hin und her gefahren haben zwischen der Theatinerkirche und zwischen Schloss Nymphenburg, hatten nicht irgendwie 154 in die Richtung oder Busnummer 68 Nordbad, sondern da stand Sophie und Ludwig drauf. Und ja. Da ist mir auf einmal ein Licht aufgegangen und habe gedacht, dieses Brautpaar hat es schon einmal gegeben. Denn diese Sophie Charlotte, die eigentlich eine Randfigur der bayerischen Geschichte war, ist die Braut von König Ludwig II. Gewesen. Genau. Und wie wir jetzt aus der Geschichte wissen, er hat nie geheiratet. Was hat sie an dieser ursprünglichen Randfigur der bayerischen Geschichte, Sophie Charlotte, so fasziniert, Christian Sepp?
Also, ich bin, wie ich zum ersten Mal über diese Figur oder auf diese Figur gestoßen bin, habe ich mir eine Studie oder habe ich ein Buch gelesen über Ludwig II., über die Absetzung von Ludwig II. Und über die ganzen Umstände darum herum. Und in dieser Studie war auch ein Abschnitt über andere Personen, die sagen, mit Hilfe psychiatrischer Gutachten aus dem Verkehr gezogen wurden, sage ich jetzt mal ganz grob. Und darunter war eben auch Sophie Charlotte in Bayern. Und wie ich das gelesen habe, war ich zum ersten Mal sehr erstaunt, weil ich mir dachte, oh Gott, er war verlobt, das wusste ich damals nicht irgendwie, war sehr erstaunt. Und was dann mich sehr berührt hat, war, dass eben seine ehemalige Verlobte ein Jahr, nachdem er selbst durch ein psychiatrisches Gutachten abgesetzt wird, sie durch ein psychiatrisches Gutachten in ein Sanatorium zwangseingewiesen wird. Und ich fand das irgendwie sehr merkwürdig, weil ich mir dachte, wie kann denn das sein, irgendwie, dass sowas so zeitlich parallel passiert. Und mich hat dann total interessiert, was ist denn da wirklich passiert, und wollte das gerne nachlesen und habe dann einfach gemerkt, es gibt kein Buch dazu. Und das hat sozusagen so meinen Ehrgeiz geweckt, dass ich unbedingt rausfinden wollte, was damals passiert ist und wie diese Geschichte wirklich geht und was da dahinter steckt. Und das war mein Primus Motor dann, um später dieses Buch zu schreiben.
Sophie Charlotte, und es ist ein spannendes Buch geworden, ein interessantes Buch, das sich fast liest wie ein bayerischer Geschichtskrimi.
Vielen Dank.
Weil Sie auch wahnsinnig viele Quellen gefunden und genutzt haben, Fotos, die ich noch nie in meinem Leben über das Thema Haus Wittelsbach gesehen habe. Also Sie sind dann wirklich als Historiker, haben Sie alle möglichen Quellen angebohrt und wunderbare Schätze gefunden. Welche, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Der Historiker Christian Sepp ist bei mir zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben über Sophie Charlotte. Und warum der Untertitel so heißt, darüber werden wir in diesen zwei Stunden auch noch ratschen. Sissis leidenschaftliche Schwester. Die verspähte Braut. Ich glaube, das ist jetzt ihr Übertitel. Auch wenn wir es heute historisch genau nehmen, Christian Sepp, man kann sich nicht dagegen wehren. Zum ersten Mal hat man überhaupt mit der Geschichte Sissi, Herzog Max, Ludovica durch diese kitschigen 50er Jahre, durch die Sissi-Filme, ein Bild bekommen. Und es ist immer noch ein bisschen da, dass man diese fröhliche Kinderschar sieht mit Gustav Knut als Herzog Max, genau, in Bayern, der gar kein Bayern.
Schneider.
Magda Schneider als Ludovica und Romy Schneider und alle, die diese fröhliche Kinderschar, die in Possenhofen rumtollen und am See sind und sich mit den Bayernkindern spielen, das hat man im Hinterkopf. Da ist viel falsch bei diesen Filmen, aber so ähnlich ungefähr. So ähnlich sind die alle aufgewachsen. Das, genau, waren ziemlich viele Kinder.
Es waren ziemlich viele Kinder. Also genau, das ist eigentlich der Einstieg für jedermann. Und darauf referiert auch jedermann, dass man einfach sagt, diese Filme hat jeder gesehen. Die laufen an Weihnachten in der Wiederholung irgendwie. Viele sind damit aufgewachsen. Und das Bild von der Familie und wird von den Marischka-Filmen aus den 50er Jahren geprägt. Und man mag es auch nicht glauben, aber auch selbst in der Literatur, in der Sachliteratur, findet man viele Vorstellungen wieder, die eigentlich aus den Filmen stammen und da einfach übernommen wurden. Also man kann wirklich sagen, diese Filme sind ein solches Kulturgut, dass sie das Bild dieser Familie bis heute massiv bestimmen. Es waren so viele Kinder, es waren 8 Kinder insgesamt, 3 Jungs und 5 Mädchen. Die Eltern von dieser Kinderschar waren Herzogin Ludovica in Bayern und Herzog Max in Bayern.
Und da muss man gleich sagen, ja, das bringen viele durcheinander. Das ist nicht von Bayern, genau, in Bayern, das ist, genau, nämlich eine Nebenlinie. Und darum haben die eigentlich so entspannt, genau, leben können.
Es ist eine Nebenlinie, genau. Es ist eine Seitenlinie des Hauses Wittelsbach. Damals, zu diesem Zeitpunkt, gibt es nur noch wenige Angehörige des Hauses Wittelsbach. Und die diese beiden Linien, die es noch gibt, stammen beide aus der Pfalz, sind Pfälzer-Wittelsbachische Linien. Und das eine Linie ist die Linie von Bayern, das ist sozusagen die Hauptlinie, dann später die königliche Linie. Und dann gibt es noch die Linie in Bayern, das sind die Herzöge in Bayern. Da muss man auch mal aufpassen, das sind auch keine Prinzen und Prinzessinnen, sondern Herzöge und Herzöginnen. Und das ist sozusagen die Seitenlinie, aber hat auch ein Pfälzer-Hintergrund.
Und diese Seitenlinie haben ein recht ruhiges Leben führen können?
Genau, die haben eigentlich nicht so besonders viele Aufgaben irgendwie. Herzog Max, also dieses Ehepaar ist finanziell gut ausgestattet. Sie ist die Tochter des ersten bayerischen Königs Max, des ersten Josef, also eine geborene Prinzessin von Bayern. Das macht es nochmal ein bisschen komplizierter. Und eine verheiratete Herzogin in Bayern. Und Herzog Max erbt ein großes Vermögen von seiner Mutter. Und zusammen haben sie sagen, verfügen sie über ein größeres Vermögen irgendwie und haben auch wirklich keine größeren repräsentativen Aufgaben. Die Familie verbringt das Leben zwischen dem Herzog-Max-Palais hier in München
und
der Ludwigstraße, genau, das heute nicht mehr steht, und am Schloss Possenhofen am Starnberger See. Was man noch wissen muss, dass die beiden sich trotz der großen Kinderschar nicht besonders gut verstehen. Herzog Max ist längst nicht so nett, wie Gustav Knut ihn in den Sissi-Filmen porträtiert. Herzog Max ist ein abwesender Vater, der nur ab und zu nach Hause kommt, aber trotzdem als Pater, also sagen über die Familie, sagen als seine Familienvaterrolle auslebt, indem er sagen bestimmt, was zu tun und zu lassen ist. Und aber die sagen die tagtägliche Aufgaben bewältigt, also die Lehrer aussucht, sich um die Kinder kümmert, ist Ludovica. Also die Kinder wachsen eigentlich wirklich zusammen mit der Mutter alleine auf. Was man auch genau daran sieht, dass die Kinder zu ihrer Mutter alle eine sehr, sehr enge Bindung haben. Sie nennen sie alle liebe Mimi in ihren Briefen, während wenn man die Briefe an den Papa liest, dann ist es wirklich überhaupt nicht lieber Papa, sondern irgendwie ist es sehr gestelzt und sehr formell. Der Vater ist, sagen, für die Kinder kaum greifbar. Also auf alle Fälle keine Figur, die man irgendwie ansprechen könnte oder um Rat fragen könnte oder sowas. Oder die zu gewissen Ereignissen auftaucht. Also,
der war ja immer auf Reisen. Der war ja ein Weltreisender, der berühmte, genau, Zittermax.
Genau, er war viel auf Reisen. Er hat aber auch einfach viel woanders gelebt. Aber er hat auch eine zweite Familie hier in München gehabt, irgendwie in der Nähe vom Herzog-Max-Palais. Es ist belegt, dass es da eine Frau gab, irgendwie mit der er mindestens 3 uneheliche Kinder zusammengezeugt hat. Ist halt einfach die Frage irgendwie, es gibt auch Quellen, die darauf hindeuten, dass er sich mit seinen unehelichen Kindern mehr auseinandergesetzt hat. Wir wissen allerdings relativ wenig über diese Seite von Herzog Max. Aber was relativ klar hervorgeht, dass er bei seiner eigentlichen Familie ist er relativ wenig.
Dabei muss es eine sehr fröhliche und liebevolle Familie gewesen sein, wie Sie in Ihrem Ludovica-Porträt, wie Sie gerade gesagt haben, auch schildern. Die war die Mimi, nicht die gnädige Frau Mama. Da gab es auch nicht so viel. Es gab natürlich die üblichen Erzieher, aber die war eine gute Mutter, die Ludovica. Und bis ins hohe Alter geliebt und geschätzt und verehrt von ihren Kindern, die auch alle so goldige Kosenamen hatten.
Genau. Also sie hat natürlich irgendwie aufgrund ihrer Stellung und auch aufgrund dieser großen Familie, hatte sie natürlich irgendwie einen Haushalt und auch Leute, die sich um die Kinder kümmern. Allerdings, was sich wirklich auszeichnet, dass sie sich wirklich sehr persönlich um die Kinder kümmert. Also sie geht mit den Kindern zusammen spazieren, rund um Schloss Possenhofen rum. Es gibt aber auch sehr berührende Briefe, Entschuldigung. Ich erinnere mich an einen, wo Herzogin Ludovica neben einem ihrer kranken Kinder im Schloss Possenhofen sitzt und die anderen sind draußen, sagen, an der frischen Luft irgendwie am See, und sie schreibt halt irgendwie, sie ist heute im Haus geblieben, weil eins ihrer Kinder eben krank zu Bette liegt. Und da setzt sich dann nicht die Gouvernante oder jemand anders daneben, sondern sitzt die Mama direkt daneben irgendwie und kümmert sich um ihre Tochter. Also kein Wunder, dass die Kinder auch so ein enges Verhältnis zu ihr haben, weil sie wirklich Interesse an ihnen hatte und sich auch um sie gekümmert hat. Und es dürfte auch so sein, dass diese ganzen Kosenamen, die uns so geläufig sind, dass die von der Ludovica stammen.
Also zum Beispiel der Karl Theo, der später der berühmte Augenarzt, war der Gackel. Dann die Elisabeth war die Sissi. Die Sophie hatte keinen Spitznamen. Dann gab es noch den Spatz.
Den Spatz gab es noch, das war die Mathilde. Dieser Kosename taucht sehr, sehr früh auf in den Briefen. Sie redet immer nie von Mathilde, sondern sie redet immer von dem Spatzen. Man nimmt an, dass, weil die Mathilde dass das Zarteste unter den Mädchen waren, dass sie deswegen diesen Spitznamen der Spatz bekommen hat. Dann gibt es noch Helene, die heißt bei Ludovica Lenza. Wir kennen sie unter Nene. Mhm. Nene ist der Name, den sie dann selber für sich verwendet oder der auch auftaucht. Aber Ludovica sagt immer, das ist die Lenza. Also Ludovica tendiert dazu, alle ihre Kinder mit diesen Spitznamen anzureden, bis eben auf, also es gibt Ausnahmen, aber die meisten haben einen von diesen lustigen Spitznamen. Es ist übrigens auch sehr nett, dass Ludovica sogar von ihren Schwestern, von ihren wesentlich strengeren Schwestern geschimpft wird oder gerügt wird, wenn sie in offiziellen Dokumenten wie Telegrammen oder sowas diese Spitznamen von diesen Kindern verwendet, weil das für Verwirrung sorgen würde.
Auch mal, als sie in ein Hotel gehen wollten.
Genau, es gibt darum mehrere Geschichten, irgendwie, die Ludovica selber auch erzählt, dass sie sich sagen, in einem Hotel ankündigt sagt, sie wird begleitet von, also das Hotel, das Telegramm geht eigentlich an ihre Tochter, also an Kaiserin Elisabeth, es geht aber dann an ein Hotel namens Kaiserin Elisabeth, und die Herzogin in Bayern schreibt, sie käme mit,
Gackel und Spatz.
Gackel und Spatz, genau, so ist es richtig. Und die Angestellten des Hotels denken halt, die bekommen sagen mit diesen Spitznamen nicht klar und denken halt, das könnten Vögel sein irgendwie. Und dann taucht eben ein Portier mit zwei großen Vogelvolieren am Bahnhof aus, um die Herzogin in Bayern abzuholen. Angeblich hätte sagen Ludovica sie sehr darüber gelacht. Und jedenfalls amüsiert sie diese Geschichte so sehr, dass sie allen Leuten bis ins hohe Alter, die diese Geschichte hören wollen oder nicht, diese Geschichte erzählt. Und also das sorgt immer wieder für Verwirrungen. Und wie gesagt, sie verwendet auch gerne in offiziellen Telegrammen den Gackel. Und dann rügt sie eben eine Schwester, dass sie sagt, sie soll doch bitte in den offiziellen Telegrammen die richtigen Namen von den Kindern verwenden. Irgendwie die Telegrafisten würden immer irre werden, weil sie das nicht lesen könnten. Und neulich wäre in den Telegrammen gestanden, sie käme mit dem Onkel. Und dabei wäre es der Gackel gewesen.
Und wer war es, Mapperl?
Der Mapperl war das Jüngste, der hieß eigentlich Maximilian Emanuel mit ganzem Namen, und der wurde Mapperl genannt. Woher Ludovica diese ganzen Spitznamen hat, also wie die entstehen, wissen wir leider nicht. Sie schreibt in keinen ihrer Briefe, erklärt sie genau,
muss
woher sie
ja nicht, weil die
das ist für sie sagen, aber man muss
aber
sagen.
Aber das sieht man doch, wie liebevoll sie als Mama war, wenn man den Kindern so lustige, herzliche Spitznamen gibt, dann hat man für damalige Verhältnisse in Adelshäusern schon eine unglaubliche Nähe zu seinen einer Kinderschar. 9 waren, haben Sie es gesagt.
8. Man muss ganz kurz vielleicht dazu sagen, dass es ist auf alle Fälle eine Nähe, und diese Nähe spiegelt sich auch in diesen Spitznamen. Spitznamen sind allerdings lustigerweise auch in Adelshäusern sehr verbreitet. Also wie ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war ich auch erstmal sehr erstaunt, dass diese ganzen, früher, man liest ja immer so Auguste Ferdinande von Österreich, Toskana, und dann liest man aber in den Briefen, die sich gegenseitig anreden, und das ist sehr, sehr lustig, weil da muss man erstmal rauskriegen, weil
das sind Privatkorrespondenzen.
Aber die reden sich scheinbar, die haben sich scheinbar auch untereinander so angeredet. Also da wird dann nicht gesagt irgendwie, also wenn man sagen, untereinander ist, sozusagen auf derselben Ebene.
Klingt aber alles sehr fröhlich und sehr gemütlich. Mhm. Und als Seitenlinie kann man sich den Luxus erlauben, eben so ein unbeschwertes, fröhliches Leben zu haben. Wir bewegen uns jetzt immer noch in Possenhofen am Starnberger See, wo diese idyllische Kindheit natürlich mit einem abwesenden Vater, mit dem Herzog Max und Ludovica und ihrer Kinderschar stattgefunden hat. Und die konnten so friedlich als Seitenlinie, obwohl sie alle miteinander verwandt und verschwägert und verschwistert waren, die Ludovica und die Mutter von Kaiser Franz Josef waren ja Schwester. Und dann kam das, was man natürlich auch aus den Filmen, aus den Büchern, Dokumentationen und Sissi ist ja im Moment wieder in aller Munde. Dann kam es zu dieser Verlobung in Bad Ischl. Da war die Sophie noch ein kleines Mädchen, die Sophie Charlotte.
Genau.
Da kam ja die Nene, die Helene mit, das wissen wir alles.
Genau.
Und dann auf einmal stand diese Nebenlinie, die Herzöge in Bayern.
Genau. Dann war sagen auf einmal etwas Überraschendes, dass sagen diese Nebenlinie, diese Seitenlinie, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat. Also wenn man wirklich versucht, was rauszufinden vor der Hochzeit von der Sissi, dann merkt man, wie unwichtig sagen diese Familie politisch war, weil man zum Beispiel, wenn man die Gesandtschaftsberichte oder sowas durchgeht, die kommen fast gar nicht vor. Also es ist halt ein Seitenzweig am Hofe, aber eine wichtige Rolle spielen die nicht. Und das ändert sich dann dadurch, dass dann sagen, ein Mitglied dieses Hauses in Bayern Kaiserin von Österreich wird. Und zwar Sissi wird ja schon durch die Heirat, also dass sie ja nicht den Thronfolger heiratet, sondern den amtierenden Kaiser, wird sie sofort Kaiserin. Und das ist sagen, dann, damit ist sie sagen, mit dem politisch einflussreichsten Mann verheiratet in Europa zur damaligen Zeit.
Als 16-Jährige,
genau. Und das macht natürlich die ganze Familie wesentlich interessanter. Dann ändert sich das Leben der ganzen Familie, weil auf einmal den Söhnen werden Kronen angeboten. Der eine Sohn soll König von Griechenland werden. Die eine Tochter wird Königin von Neapel. Und genau, also das verändert natürlich, das rückt den Fokus sehr stark auf diese Familie.
Auf einmal werden diese wunderschönen Töchter der Herzogin des Herzogs Max in Bayern, werden also die begehrtesten Heiratskandidatinnen in ganz Europa.
Kann man so sagen. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass sie natürlich auch mehrere, also Kaiser Franz Josef hat keine Schwestern, die man heiraten könnte. Wenn man in die Familie leicht einheiraten will, dann heiratet man eben am besten eine Schwester der Kaiserin. Und da gibt es natürlich auch einige. Und sie sehen natürlich noch als Bonus, sehen sie noch alle noch sehr, sehr hübsch aus. Das sind alles sehr attraktive junge Frauen. Und genau, so kommt es dann, dass dann diese Familie sagen, dass sich der Stand dieser Familie total verändert. Und so gerät dann auch Sophie Charlotte eventuell in den Fokus. Irgendwie auch da passiert ja was. Aber da reden wir dann ja gleich noch drüber.
Da gibt es vieles zu reden. Ich finde ja auch das Titelbild ihres Buches so faszinierend. Man kennt aus dieser Zeit, das ist ja auch ein Bild vom Hoffotografen, haben Sie mir vorhin erzählt, aus dieser Zeit nur diese starren Porträts, wo jemand, wenn überhaupt ernst, in die Kamera, was ja damals auch ein völlig neues Medium war, schaut.
Genau.
Und die Sophie Charlotte schaut uns mit wirklich so einem frechen Lächeln in den Mundwinkel und mit strahlenden Augen an, als ob sie sagen würde, wer bin ich?
Ja, also es fällt auf, dass sie wirklich direkt in die Kamera guckt, dann hat sie dieses leichte Lächeln, was ihre Lippen umspielt. Das ist sowieso, das ist fast ein eigenes Kapitel, Sophie Charlotte und die Fotografie. Es gibt zum Beispiel im Geheimen Hausarchiv, habe ich ein Bild gefunden, was ich sehr lustig fand und auch gleichzeitig sehr bezeichnend für sie. Und zwar singt sie auf diesem Bild. Das heißt, sagen, sie lässt sich singend abbilden. Zuerst dachte ich irgendwie, was ist denn das? Bis ich gemerkt habe, sie hat sagen, ein Notenblatt in der Hand, um sagen, das zu symbolisieren, dass sie singt irgendwie, aber und macht den Mund auf. Und das ist eine Geste, die ich sonst von Angehörigen des Hochadels oder überhaupt so nicht kenne. Und sie hat sich den Spaß daraus gemacht, dass sie sagen, sehr musikalisch war und sehr gerne gesungen hat. Und sie hat sich auch so fotografieren lassen.
Was ungewöhnlich ist, weil damals waren ja Fotografien sehr, sehr aufwendig. Das ist jetzt nicht ein Schnappschuss, wie wir uns jetzt heute daran gewöhnt haben. Ich meine, ich bin nur damit aufgewachsen und sage, Moment, lächeln, stehen bleiben. Ja. Aber damals war das ja hochaufwendig. Und zu sagen, ich singe mit offenem Mund, sieht man sie mit diesem Notenblatt und auch so frech und fröhlich in die Kamera blickend wie auf dem Titelbild ihres Buches.
Ich glaube, das hat auch diese Mädchen für überhaupt auch Sissi zum Beispiel auch sehr attraktiv gemacht für die Angehörige, für die Männer des Hochadels, dass das so ein bisschen pfiffigere Töchter, sehr lebendige Mädchen waren, das merkt man auch. Doch dass die halt so eine alternativere Erziehung, das klingt jetzt schon immer ein bisschen gefährlich, sie sind auch im Rahmen des Hochadels erzogen worden, das heißt irgendwie...
Mit weniger Etikette.
Aber ein bisschen mehr Freiheit und weniger Etikette, und man merkt einfach, wie gut es diesen Mädchen tut oder überhaupt den ganzen Kindern tut, weil die kommen alle auf sehr kreative Ideen, wie sie ihr Leben für dahin gestalten können. Und ich glaube, dass das sozusagen auch gerade im 1900 auch die Attraktivität ausgemacht hat, dass das keine erstarrte Persönlichkeiten sind, sondern sehr lebendige Mädchen, was ihnen dann aber auch gleichzeitig wieder
zum Verhängnis
wurde.
Was
ihnen auch gleichzeitig wieder zum Verhängnis wurde.
Weil in dem Moment, wo sie im heiratsfähigen Alter waren, wurden sie eigentlich gebrochen, weil sie sich dann in diese Etikette fügen mussten.
Genau. Es ist was anderes, irgendwie dann in dieser Rolle dann zu bestehen und sich dann sagen, an der Seite eines Staatsoberhauptes irgendwie auch in diese Rolle zu fügen. Da hatten sie dann alle ihre Probleme, dann sagen, in dieses Korsett wieder zurückzuschlüpfen. Ich glaube, dass man gewohnt war, sagen, ohne diese Einengung zu leben, und dann muss man wieder in diese Einengung sich einfügen. Da merkt man, das fällt allen schwer.
Die Sophie Charlotte war jetzt eine von den jüngeren Schwestern von Sissi.
Genau, die jüngste sogar.
Die Jüngste?
Genau.
Ach, ich dachte, die Mathilde. Der
Spatz, nee, die Mathilde, genau. Nee, die
ich habe den Experten ja da. Ja. Also sie war die Jüngste, die hat dann nichts Goldenes, war die Kleine, das war die Sophie. Und dann wurde sie auf einmal eben keine erwachsene Frau, ein größerer Teenager. Dann kam diese Fröhlichkeit, sich singend porträtieren zu lassen, auch zu sagen, nein, das mag ich jetzt nicht singen, ich singe Wagner. Und durch diese Liebe zu Musik kam sie als Herzensfreundin, als Seelenverwandte ihrem Cousin König Ludwig II. Näher, der ja auch mit Sissi sehr eng befreundet war. Die Geschichten kennen wir alle mit der Roseninsel, mit Adler und, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Möwe, genau, diese Nähe und diese Freundschaft und diese Seelenverwandtschaft, die auch durch die verwandtschaftliche Beziehung, aber auch diese gleichen Interessen stand. Und auf einmal gibt es dieses Abbild von der Sissi, die genauso hübsche Sophie Charlotte, die mit ihrem Cousin König Ludwig II. Über Wagner reden kann.
Genau. Sophie entdeckt schon sehr früh ihre Liebe zur Musik. Sie geht in die Oper und sieht die Oper Tannhäuser von Wagner und ist total hin und weg und total begeistert. Und man merkt halt auch, dass sagen die jungen Leute der damaligen Zeit, für die ist es halt sagen das Modernste, die Wagner-Musik irgendwie, und sind halt völlig hin und weg. Und Sophie hat eine schöne Gesangsstimme, kriegt von ihrer Mama oder kriegt auch ihrem Stand entsprechend eine Gesangsausbildung, zeigt aber sehr viel Talent, spielt Klavier und kann auch wirklich, also es wagt dann sich sogar an Arien aus den Wagner-Opern. Und genau, hat auch einen sehr berühmten Gesangslehrer.
Und den sie sich gleich verknallt.
Den sie sich verguckt, vor lauter Emotionalität. Und Herr Julius Hay ist dann auch später eine wichtige Verbindungsfigur zu Richard Wagner. Langer Rede, kurzer Sinn, durch diese Schwärmerei für Richard Wagner hat sie eine große Gemeinsamkeit mit Ludwig II., dem es auffällt, dass sagen seine Cousine, sie sind sagen nicht direkt Cousin-Cousine, aber sie sind mehr oder weniger auf derselben Ebene, sie sind zwar 2 Jahre auseinander, dass sie sagen einfach dieselbe Leidenschaft für Musik haben. Während Ludwig II. Selber gar nicht musikalisch sozusagen eigentlich ist, also der singt ja eigentlich nicht, irgendwie so ist Sophie diejenige, die sagen, die das musikalische Know-how hätte, was auch inzwischen in dem Visconti-Film total falsch dargestellt wird, dass da dargestellt wird, dass Sophie eigentlich unmusikalisch ist, während Herr Hay sie sehr lobt. Und man könnte sich vorstellen, dass wahrscheinlich hätte sie ihr Leben selber bestimmen können, wäre vielleicht auch eine Gesangskarriere in Frage gekommen, weil man merkt, dass sie bis zum Ende ihres Lebens sehr gerne singt irgendwie.
Musik spielt ja eine große Rolle in diesem Zweig der Wittelsbacher.
Ja, also vor allem bei Sophie Charlotte. Also sie, Herzogin Ludovica zum Beispiel, ist nicht sehr musikalisch, die kann mit Musik nicht so wahnsinnig viel anfangen. Sophie Charlotte, würde ich sagen, jetzt aus dem Bauch heraus, wäre sagen von der Geschwisterschar die musikalischste.
Gibt ja auch, wenn Sie bei BR Heimat auf unsere Seite schauen, gibt es ja auch einiges über die Wittelsbacher und die Volksmusik. Die waren ja alle sehr begeistert, eben der Herzog Max, der Zittermax. Und da entsteht halt eine freundschaftliche Nähe, einander zu verstehen, zwischen König Ludwig II. Und Sophie Charlotte.
Genau. Diese Nähe führt dann dazu, dass Ludwig mehr oder weniger Sophie Charlotte zu den drei Personen zählt, die ihm in seinem Leben am wichtigsten sind, sehr viel Kontakt sucht. Und was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil der Ludwig II. Ist damals noch unverheiratet, ein regierender König, der sagen ständig bei seiner jungen, attraktiven Cousine rumhockt. Und das führt ein bisschen zu Gerede, bis sagen, die Mama versucht herauszufinden, was jetzt da sagen, dahinter steckt. Also entweder er soll sagen, dass er sagen, verstärktes Interesse hat und um ihre Hand anhalten und das Ganze sagen, in eine Form gießen. Oder dass man, weil im Endeffekt ist es natürlich auch wichtig, Ludovica muss ihr gucken, auch dass ihre Kinder irgendwann mal unter die Haube kommen. Und wenn es so aussieht, als ob Sophie schon vergeben wäre an Ludwig II., deswegen schreitet der Ludovica kurzfristig ein, was aber den gegenteiligen Effekt hat, dass Ludwig II. Sich total erschrocken zurückzieht, um nach einem halben Jahr wieder aus der Versenkung aufzutauchen und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in der Residenz einen Brief schreibt und mit diesem Brief um die Hand von Sophie Charlotte anhält.
Weil er auch seine Herzens- und Seelenfreunde nicht verlieren möchte, weil sie ja bezaubernde Briefe in ihrem Buch haben zwischen Ludwig und Sophie, die ja eigentlich wie Liebesbriefe sind, aber völlig unerotisch, sondern einfach diese Nähe.
Es zeugt von einer gewissen Nähe. Also ich würde sagen, dass Sophie Charlotte sogar eine der Frauen ist, die irgendwie eine Zeit lang wenigstens sehr nah an Ludwig II. Dran ist und die sich sehr gut verstehen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, Ludwig II. Ist emotional sehr, sehr schwierig. Also mit dem sagen auch eine enge emotionale Bindung zu haben, ist sehr schwierig, weil der ist auch sehr, sehr launisch. Ludwig II. Ist auf alle Fälle so, dass er sagt, er möchte seine Cousine nicht verlieren oder auch an sich binden. Mhm. Außerdem steht im Raume, dass er heiraten muss, dass Nachkommen gezeugt werden müssen.
Ja, da hat er ganz Bayern drauf gewartet, Genau. Der schöne König.
Im Endeffekt ist es mehr oder weniger so, dass Ludwig II. Zu sich selber schon mal sagt, irgendwie, wenn ich schon heiraten muss, dann heirate ich nur die. Aber allerdings ist es so, dass ihm schon, glaube ich, irgendwie nach drei bis fünf Tagen auffällt, dass das keine gute Idee war, weil er einfach, wie es daran geht, diese Hochzeit zu planen und wie er merkt, dass das wirklich, dass diese Hochzeit jetzt vor ihm steht und dass es ein reales Ereignis ist, wird ihm ganz Angst und Bang. Und dieses Angst und Bang schlägt dann um in eine gewisse Abneigung. Das wird dann für ihn sagen so eine Art Zwang. Also ich habe das Gefühl, dass er sich dann gezwungen fühlt, diese Ehe jetzt einzugehen und zu erfüllen, obwohl es seine Idee ja auch gewesen ist. Keiner hat ihn dazu selber gezwungen. Und dann dreht sich das Ganze, dass er dann auf einmal Sophie als anstrengend und schwierig empfindet und vor allem auch nicht ihre Gegenwart sucht, sondern sie eher meidet. Und vor allem, dass er sie halt auch blamiert, wo es halt nur geht. Also es gibt eine sehr berühmte Geschichte, dass es einen großen Ball gibt, um diese Verlobung zu verkünden. Das ist ein riesengroßes Ereignis in München, da sind Diplomaten eingeladen es ist so ungefähr, dieser Ball geht eine Stunde, eineinhalb Stunden und nach eineinhalb Stunden schaut der König, tritt er auf einen seiner Minister zu, sagt irgendwie, ob der Minister wüsste, wie viel Uhr es ist und dann sagt der Minister, das würde jetzt ein bisschen komisch wirken, wenn er jetzt hier auf die Uhr schaut. Dann sagt er, dann kommen Sie ganz nah an mich ran irgendwie, dann sieht es keiner. Lange Rede, kurzer Sinn. Ludwig II. Er sagt dann irgendwie, ui, es ist noch nicht so spät, da ist noch Maria Stuart im Theater, da schaue ich mir das Ende an. Das heißt, er verlässt seinen eigenen Verlobungsball viel zu früh, auffallend zu früh.
Ist ein Affront ohne Ende.
Ja, ist ein Affront ohne Ende. Es zeigt natürlich auch einfach, dass er überhaupt gar kein Interesse daran hat. Also wer nicht wusste, dass der König gar nicht heiraten will, der wusste spätestens dann, weil er einfach mehr oder weniger zur Hintertür rausgegangen ist und sich von niemandem verabschiedet hat.
Die Geschichte der Sophie Charlotte, ich ereifere mich gerade, so eine arme Braut, dann will König Ludwig II. Sie heiraten und dann brüskiert er sie so vor der gesamten bayerischen Gesellschaft, wobei man König Ludwig bei vielen gern in Schutz nimmt. Die beiden standen auf einmal im Licht der Öffentlichkeit, Sophie Charlotte. Mhm. Die Verlobung wurde an diesem Tag offiziell gemacht und ganz Bayern war.
Sie war schon vorher offiziell, aber es war sagen mehr oder weniger sagen der Art, es war ein Ball, wo dann die ganzen Glückwünsche entgegengenommen worden sind.
Also schon ein Zwischenschritt zwischen offizieller Verlobung.
Ja, auf alle Fälle ein wichtiger Schritt in der Öffentlichkeit, wo man sagt, man tritt als Paar in der Öffentlichkeit auf und im Endeffekt war ja klar, dass wenn die Hochzeit stattfindet, dann ist sie mit dem Schritt Königin von Bayern und das wäre natürlich schon ein großes Ding gewesen, weil dann ist auf einmal die eine Kaiserin von Österreich, die andere, Königin von Neapel und die dritte Königin von Bayern. Das ist sehr toll aus. Allerdings muss man sagen, dass Herzogin Ludovica nie diese Heirat betrieben hat. Das wird immer ihr Ehrgeiz dahinter vermutet. Es gibt einen Brief, wo sie sagt, wollte diese Hochzeit nie, weil sie von Anfang an gesehen hat, dass der König irgendwie nichts für ihre Tochter empfindet. Und das, hätte sie so nicht, deswegen hätte sie das nicht so gewollt.
Sie haben sich mit Sophie Charlotte beschäftigt, auch mit ihren Korrespondenzen. Mhm. Da gibt es noch eine Geschichte, über die wir in unserem Ratsch auch noch reden, wie Sie dann noch wirklich das letzte Puzzleteilchen gefunden haben durch Korrespondenzen. Und wie war Sophie? War sie verliebt jetzt in König Ludwig oder war sie nur begeistert, dass sie mit ihrem guten Freund jetzt die Seelenverwandtschaft festmachen kann durch eine Ehe? Oder hat sie ihn geliebt oder war sie selbst überrascht von dem Antrag?
Also ich würde sagen, sie war überrascht von dem Antrag. Dafür gibt es aber eigentlich keinen Beleg. Das wäre jetzt irgendwie eher so eine Vermutung. Ich glaube, sie war nicht verliebt in ihn. Es war bestimmt toll, von so einem mächtigen, gut aussehenden, klugen Mann umschwärmt zu werden. Wenn man es auch irgendwie umschwärmt. Also ich glaube, sie hat sich bestimmt geschmeichelt gefühlt, dass der König, der nicht mit vielen Leuten konnte, mit ihr so gut konnte. Das hat ihr bestimmt irgendwie gefallen. Ich glaube, dass sie aber von vornherein wusste, dass der König nicht in sie verliebt ist. Das kann man auch belegen. Es gibt einen Brief, der nahelegt, dass Sophie in der Öffentlichkeit nach der Verlobung auch rumerzählt, dass der König nicht in sie verliebt, dass sie glaubt, dass der König nicht in sie verliebt wäre. Also sie meldet sozusagen Zweifel an. Sie versucht Ludwig dann relativ halbherzig sagen, aus dem Felde zu führen, indem er ihr einen Brief schreibt und sagt, irgendwie, da liegst du falsch. Und allerdings, glaube ich, beobachtet sie sein Verhalten ihr gegenüber und merkt, dass da was nicht ganz stimmt.
Wobei das ja auch ein Aspekt ist, dass man in so einem hohen Adelskreis überhaupt über Liebe nachdenkt. Es kann ja kaum eine Liebesheirat von einem König geben.
Genau. Also es wird schon immer drauf geschaut, dass die Ehepartner, also wenigstens im 19. Jahrhundert, dass die Ehepartner sich sympathisch sind. Trotzdem sind es natürlich arrangierte Ehen, wo man irgendwie sagt, der Kreis an Leuten, die man heiraten kann, ist relativ überschaubar und klein. Deswegen muss man sagen immer das geringste Übel vielleicht wählen. Und von einer Liebesheirat ist es wirklich weit entfernt. Sagen wir so, eine Heirat, die auf Sympathie beruht. Und das wäre auf alle Fälle der Fall gewesen. Allerdings würde ich sagen, dass nach kurzer Zeit diese Sympathie weg gewesen ist. Es gibt zum Beispiel auch noch, es passiert kurz nach der Verlobung etwas recht Schlimmes, dass Sophies Bruder Gackel, den wir vorhin kurz besprochen haben.
Also der Karl Theodor, dass man es ja nicht durcheinander bringen.
Er ist verheiratet, auch mit einer Frau, die heißt lustigerweise auch Sophie. Und diese Sophie ist in der Familie sehr beliebt, kränkelt allerdings und stirbt ungefähr 2 Monate nach dieser Verlobung. Und der Ludwig II. Geht, der mochte sie scheinbar nicht und der geht sehr grob damit um. Das heißt, es gibt einige Briefe, die sehr verwirrend wirken, weil er sich fast irgendwie so ein bisschen lustig über die Situation macht irgendwie. Er schreibt so, grusel dich nur in den Leichengerüchen im Trauerhaus und sowas. Also man merkt, also meiner Ansicht nach, das größte Manko bei Ludwig II. Ist die fehlende Empathie. Mhm. Er kann sich nicht in andere Menschen oder in Situationen adäquat hineinversetzen. Also eine junge Frau stirbt, der Witwer hinterlässt einen jungen Witwer, ein Kind mit gerade mal fast 2 Jahren irgendwie und er mokiert sich so ein bisschen über die Situation. Und das sorgt dafür, dass immer die emotionale Distanz immer größer wird und dann merkt man auf einmal, dass die emotionale Distanz sehr groß ist, weil sich beide in andere Personen verlieben.
Oder, ist Sophie Charlotte, wenn es schon gleich um die Liebe geht, natürlich genau das Gegenteil an Emotionen wie König Ludwig. Sie ist sehr empathisch, sehr leidenschaftlich. Yeah. Sie ist traurig, dass die Schwägerin, die auch Sophie heißt, so jung stirbt. Die haben gemeinsam musiziert und die Fröhlichkeit ist mit ihr aus dem Haus. Sie ist gerade verlobt. Genau. Der ist es alles sehr viel. Und jetzt verlieben sich beide.
Genau, jetzt verlieben sich beide, soweit wir das rekonstruieren können.
Aber nicht ineinander.
Nicht ineinander, genau. Ludwig II. Lässt sich mit einem Hofangestellten ein, wenn man das so vorsichtig formulieren darf, einem Herrn namens Richard Hornig, an dem er schon längere Zeit Interesse zeigt. Und das scheint aber zu der Zeit mehr gefunkt zu haben. Beispiel auch irgendwie, damals ist die Weltausstellung in Paris. Ludwig II. Fährt nicht mit seiner Verlobten zur Weltausstellung nach Paris, sondern mit Richard Hornig.
Auch wieder eine Beleidigung oder ein Affront.
Ja, auch wieder sehr speziell, würde ich mal sagen. Und Sophie Charlotte verliebt sich in der Zeit allerdings auch, muss man sagen. Und zwar, was sehr, sehr gemein ist, sie lernt den Sohn des Fotografen, also sie ist zweimal, hat 2 große Fototermine, einmal beim Hoffotografen Josef Albert und dann im Hause Hanfstengel. Und im Hause Hanfstengel ist sie alleine, weil Ludwig II. Krank geworden ist. Und dann lernt sie genau bei diesem Fototermin den Sohn des Hauses kennen, einen sehr feschen, weitgereisten jungen Mann, genau in ihrem Alter, der ihr scheinbar irgendwie schöne Augen macht. Und auf alle Fälle flirten die beiden und wie dann diese Verlobung sich immer schlimmer gestaltet, sorgt man dafür, dass die beiden sich nochmal wiedersehen und dann beginnt sich da eine Affäre, glaube ich, kann man, eine Romanze, würde ich sagen. Sie treffen sich ein paar Mal, versuchen, sagen, so geheime Dates zu machen. Einmal scheinen sie irgendwie im Herzog-Max-Palais sich verabredet zu haben, aber das dürfte sich alle in einem sehr schicklichen Rahmen bewegt haben. Sie werden dann sogar überrascht und Edgar Hammerstengel muss sagen, durch die Hintertür zum Herzog-Max-Palais hinaus.
Macht's ja noch spannender.
Genau, sie spielen so ein bisschen mit dem Feuer. Mhm. Sophie ist allerdings wirklich sehr into it. Die Liebesbriefe, die sie an Edgar Hammerstengel schreibt, sind echt heftig. Also weil man einfach merkt, wie traurig sie ist, dass sie nicht ihrem Herzen und ihren Gefühlen folgen kann, sondern dass sie sagen, in diese vorgezwungene Rolle hinein muss. Das bricht schon damals, da merkt man schon, da fließt sie fast über sozusagen, weil sie so aufgewühlt davon ist. Aber sie sagt natürlich, meine Aufgabe liegt woanders, wir können gar kein Paar eigentlich werden.
Jetzt ist diese Verlobungsphase noch komplizierter. König Ludwig fährt weg mit einem jungen Mann.
Unter anderem der junge Herr ist auch mit dabei.
Die etwas enttäuschte Braut schwärmt durch diese Nähe für einen sehr fashion. Sie haben ein Foto drin, Fotograf, der aber nicht dieses Titelbild gemacht hat. Das war der Hoffotograf. Und das offizielle Verlobungsfoto von Sophie Charlotte und König Ludwig ist ja eigentlich traurig. Da ist kein glückliches Paar auf diesem Bild. Also auch wenn man da ernster schauen soll, ist es ein seltsames Bild.
Auf dem Verlobungsbild merkt man, dass man aus diesem Bild geht eine gewisse Anspannung hervor. Man sieht auch, dass Sophie sich nicht wohlfühlt und Ludwig II. Steht so ein bisschen rum, wie wenn es ihn gar nichts angehen würde, mit dem Blick aus dem Foto hinaus und ein seltsames Bild. Also ein seltsames Bild, das eigentlich alles zusammenfasst, was an dieser Situation schwierig war.
Ich blätter es gerade auf und er trägt auch einen großen dunklen Mantel, also nicht Uniform. Er sieht nicht sehr königlich aus. Er sieht eigentlich aus mit dem Zylinder in der Hand, als ob er auf dem Sprung wäre, gleich wieder wegzugehen.
Und ja, genau.
So war es dann eigentlich wohl.
Exakt, genau.
Also für das offizielle Foto eine Braut, die etwas bedrückt schaut und ein Bräutigam.
Der schon auf dem Sprung ist. Es ist nicht sehr... Also er schaut sie ja nicht mal an. Also irgendwie oftmals war es so, dass man gesagt hat, dadurch, dass man die auch relativ lange stillhalten soll, gibt es viele Verlobungsbilder, wo sich dann die Paare angucken oder so ineinander versunken sind. Also Sophie schaut Richtung Kamera, Ludwig schaut irgendwie in die Luft. Also man merkt einfach, dass es...
Aber das war das offizielle Verlobungsbild. Und es gab dann ganz viele Bilder, weil natürlich vieles gedruckt werden musste für die Feierlichkeiten. Genau. Ich glaube, dieses Verlobungsbild wurde sogar nachgefragt, ob man es in Butter nachmachen darf für die Hochzeit.
Genau, es gibt im Geheimen Hausarchiv ein Dokument, dass eine Bauerstochter aus Kleinhardt-Penning nach München gekommen wäre, um eine Anfrage zu stellen bei Hofe, ob sie dieses Verlobungsbild als Butterskulptur machen dürfte. So. Dieser Antrag ist übrigens erlaubt worden, aber genau.
Da kommen wir jetzt aber auch gleich wieder auf Ihre Recherche. Wir unterhalten uns ja gleich über die Verlobung weiter. Sie haben sehr viel Archivmaterial bekommen. Da ist natürlich alles dokumentiert worden. Die Briefe, solches Ansinnen, also um die Verlobungszeit ohnehin ist schon viel geschehen. Gab es ziemlich viel Korrespondenzen. Welche Archive haben Sie denn entdecken dürfen oder in welchen Archiven durften Sie sich hineinwühlen?
Dieses Buch ist hauptsächlich aus zwei großen Archiven gespeist, also aus einem Archiv und einer Bibliothek. Es ist zum einen das Geheime Hausarchiv hier in München. Das ist das Archiv der Familie Wittelsbach, in dem sagen alles aufbewahrt, abgegeben wird, was die Familie betrifft. Und da ist natürlich zur Verlobungszeit relativ viel zu finden. Dadurch, dass sie natürlich Königin von Bayern werden sollte, kann man sich vorstellen, dass da parallel sehr viele Vorbereitungen laufen. Also man findet Dokumente zum Beispiel, wie ihr Hofstaat zusammengesetzt sein sollte. Auch sogar schon die Anstellungsverträge mit den einzelnen Leuten, mit den Kammerzofen, mit den Hofdamen. Das muss ja alles organisiert werden. Und das zweite Archiv in dem Fall ist es eine Bibliothek, ist die Bayerische Staatsbibliothek, die Handschriftenabteilung in der Bayerischen Staatsbibliothek. Dort liegt der Nachlass des Schriftstellers Richard Sechsau, der im 20. Jahrhundert sehr viele Dokumente zugänglich bekommen hat und diese transkribiert hat. Und die liegen alle dort gesammelt in diesem Nachlass. Deswegen, das waren sozusagen die zwei Hauptquellen, aus denen ich mich gespeist habe.
Also diese Verlobungszeit war eine große Geschichte in ganz Bayern. Der schöne König heiratet die schöne Schwester der schönen Sissi.
Die blonde, blauäugige Schwester der Kaiserin, der für ihre Schönheit berühmten Kaiserin von Österreich, die auch noch singen kann. Es wäre sehr perfekt gewesen. Also es gibt auch einige Berichte, wo die sagen, zusammen mal aufgetreten sind und die Leute waren wohl hin und weg, weil das so ein schönes Paar abgegeben hätte irgendwie, weil die Ludwig II. War schlank, sehr auffallend groß und wurde wirklich von allen Leuten, also egal ob alter Minister oder jüngeren Damen, irgendwie als sehr gut aussehend beschrieben, irgendwie in seiner Anfangszeit.
Und dann wurde die Verlobung aufgelöst. Und das war eine Tragödie und es gab einen Aufschrei in ganz Bayern. Kurz noch, wie sich das dann angebahnt hat, dass diese Hochzeit, wo die Vorbereitungen schon auf hohen Touren, also in Vollgeschwindigkeit gelaufen sind, der ganze Hofstaat war unterwegs, der europäische Hochadel war schon damit beschäftigt, sich auf diese Hochzeit vorzubereiten. Aber es war eigentlich wie in einem spannenden Film. Man weiß, es steuert darauf hinzu, dass diese Hochzeit nicht stattfinden wird. Das hat auch Sophie so gemerkt. Dass
ja, das hat sich sehr
stark damit gemerkt. Rechnet
also sie angeblich, eigentlich nicht. Angeblich hat sie eben, es gibt einen Hinweis darauf, dass sie sogar irgendwie zu Ludwig II. Schriftlich ihm mitgeteilt hätte, dass wenn er sein Wort zurückhaben wollen würde, dann wäre das für sie in Ordnung. Also das ist schon ein sehr...
Nein, das sagt man, um das Gegenteil zu hören.
Ja, gut. Also, wie auch immer. Es wurde eigentlich, ehrlich gesagt, wurde nur darüber geredet, dass diese Hochzeit wahrscheinlich gar nicht stattfinden wird. Also das zeigte sich auch daran, dass die Hochzeit zuerst im August sein sollte, dann wurde sie verschoben und dann sollte sie schließlich im November stattfinden. Und es gibt in diversen Quellen tauchen Hinweise auf, dass man sagt irgendwie, also es gibt zum Beispiel einen sehr hübschen kurzen Bericht von Franz Liszt, der zu der damaligen Zeit, glaube ich, hier in München irgendwie eine Oper dirigiert, wenn ich mich jetzt nicht furchtbar täusche. Und der sagen auch beobachtet irgendwie, dass der König allein in seiner Loge sitzt und Sophie Charlotte sitzt in der herzoglichen Loge mit ihrer Familie und geht kurz, es ist sehr grotesk, geht kurz sagen rüber, sagt Hallo und alle beobachten die beiden natürlich. Und er sagt dann, dass irgendwie alle sich gegenseitig erzählen würden, dass jeder sich fragt, ob die jemals heiraten würden, nachdem das so frostig wäre. Und das ist so mehr oder weniger kurz vor der Hochzeit irgendwie.
Und Franz Liszt war ja auch nah dran. Der war ja der Schwiegervater von Richard Wagner, genau. Also der Vater von Cosima Wagner. Genau. Und jetzt ist es ganz spannend. Die Verlobung wird gelöst und darüber unterhalten wir uns in der zweiten Stunde. Das jetzt haben wir es aber echt spannend gemacht.
Ja, das ist genau, ja ein schöner Cliffhanger.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über Herzogin Sophie Charlotte in Bayern, die lange im Schatten ihrer berühmten Schwester Sissi gestanden ist. Aber die Tragik in ihrem Schicksal steht der von Kaiserin Elisabeth von Österreich nichts nach. Die Verlobung mit dem bayerischen Märchenkönig Ludwig II. Hat für Sophie tragisch geendet. Wir haben aufgehört in der ersten Stunde mit dem Buchautor und Historiker Christian Sepp darüber zu reden, dass es sich so zugespitzt hat, dass Ludwig seine Verlobte eigentlich gar nicht mehr heiraten wollte. Wie es zum endgültigen Bruch gekommen ist und dass das einen Aufschrei in ganz Bayern gegeben hat, es war ein Skandal damals 1867, dass der König seine Braut verschmäht. Darüber unterhalte ich mich gleich weiter. Es hätte so eine großartige Hochzeit in Bayern werden können. 1867, wenn König Ludwig II. Sophie Charlotte, die kleine Schwester von Sissi, geheiratet hätte. Sie waren verlobt, es war schon alles Mögliche gedruckt, die offiziellen Fotos verschickt, Einladungen für die Hochzeit. Überhaupt, dass eine Hochzeit... Warten Sie mal, jetzt habe ich gerade das Mikro, mag gerade nicht, jetzt haben wir es. Die Gäste waren schon so gut wie geladen, dass eine Hochzeit verschoben wird, war eigentlich nur aufgrund von Todesfällen und Krankheiten damals üblich.
Eigentlich schon,
und sie wurde verschoben von...
Ludwig II. Selber. Er hat einfach gesagt, er hat noch fühlt sich noch nicht bereit. Im Endeffekt hat er den Termin so oft verschoben, dass er nicht mehr hätte verschieben können, nicht weiter verschieben können. Und dann hat er sich nach Hohenschwangau zurückgezogen und hat einen langen Brief an Sophie geschrieben und hat ihr gestanden, dass die Gefühle, die er für sie hat, brüderliche Gefühle sind und nicht die Gefühle, die man haben müsste irgendwie als zukünftiger Ehemann. Was sehr, sehr ehrlich ist, gemessen an dem, wie er sich sonst...
Beiden so.
Genau, man kann sagen, es ging beiden so wahrscheinlich irgendwie. Er hat es dann ausgesprochen, für ihn wäre es natürlich noch schlimmer gewesen, sagen, irgendwie, weil er einfach keine Frau hätte heiraten wollen. Er hat ja dann auch nicht geheiratet. Er hätte natürlich auch, es gibt zur damaligen Zeit auch Männer, die einfach eine Ehe eingehen, auch als Schutz um sich vor Gerüchten zu schützen. Das hätte er ja auch machen können. Da macht es dann doch, da macht er klar Schiff und irgendwie sagt irgendwie, okay, das klappt nicht irgendwie. Was er allerdings nicht bedenkt, er bedenkt eben nicht, er kann sich nicht in die Situation hineinversetzen und ist dann völlig überrascht, als sagen die Stimmung eher zugunsten von Sophie Charlotte umschlägt, weil man sich eben auch fragt, warum der König sich erst verlobt, um sich nach 9 Monaten wieder zu entloben. Genau. Da ist er dann etwas erstaunt und fragt auch in seiner Ministerrunde rum, irgendwie, warum denn da jetzt sagen so ein Aufschrei wäre. Aber im Endeffekt ist es seine Entscheidung. Er ist der König, er kann das entscheiden und Sophie kriegt das schriftlich mitgeteilt.
Furchtbar, die Arme. Aber sie haben auch Quellen entdeckt, wo die Sophie drüber nachdenkt und mutmaßt, dass vielleicht König Ludwig was von ihrer Romanze mit Edgar Hanfstengel mitbekommen haben könnte.
Also schriftlich gibt es darüber nichts. In solchen Sachen haben sich die Leute zur damaligen Zeit immer sehr zurückgehalten. Also es ist auch mal sehr wichtig, dass diese Adelshäuser natürlich wissen, alles, was man schriftlich niederlegt, kann irgendwie gefunden werden. Sophie schreibt auch in diesem Brief an Edgar Hanfstengel, man stelle sich nur mal vor, irgendjemand würde diese Briefe finden, wie schrecklich.
Und dann sind sie gefunden worden. Und zwar viel später.
Genau. Hat mir auch damals einen Stich versetzt, weil ich mir dachte so, okay, ist das wirklich in Ordnung, wenn man darüber dann schreibt? Allerdings habe ich dann später einen Fund gemacht, der mir dann ein Okay-Sagen von oben gegeben hat. Es ist, Ludwig II. Dürfte von der Affäre mit Edgar Hanfstengel nichts gewusst haben, also hätte einen wunderbaren Vorwand gehabt, irgendwie diese Verlobung zu lösen, und in keinem einzigen Dokument ist irgendwie erwähnt, dass er davon wüsste oder dass er mit irgendjemand drüber redet. Genau. Also insofern nehme ich mal an, dass das, dass ihm das nicht so angekommen ist. Er hat sich ehrlich gesagt auch so wenig für sie interessiert, was sie auch macht und tut. Das ist das bestimmt. Also
schade, dass aus dieser Herzlichkeit dann so eine Aversion bei ihm entstanden ist. Er war teilweise sehr grob.
Ja, es war wirklich, also er schreibt dann, man kann das sehr toll nachlesen in den Briefen, die an Cosima von Bülow schreibt, dass man genau merkt, wie sehr, also er entlobt sich, dann merkt er, das stößt auf keine positive Resonanz und dann wird es immer schlimmer. Dann zuerst macht er sozusagen Sophie runter in den Briefen, dass er sagt, irgendwie, das wäre sein geistiger Tod gewesen, diese Frau zu heiraten, die vorher sagen, seine Erlösung gewesen wäre, laut seinen Brief oder seinen Briefen. Und am Schluss sagt er sogar, wenn er Sophie hätte heiraten müssen, hätte er am Tag der Hochzeit Selbstmord begangen. Hätte er Gift genommen. Also auch immer, wie auch immer man das bewerten mag, ob das ernst gemeint ist, aber also er sagt einfach, er hätte mit seinem Leben mittels Blausäure ein Ende gesetzt, das schreibt er an Cosima. Es soll nur, also er möchte, glaube ich, in seiner Ernsthaftigkeit unterstreichen, dass das keine Option für ihn gewesen wäre. Ich glaube, es ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass er merkt, dass dieser Schritt, dass er jetzt was gemacht hat und als König und selber entschieden hat, und das wird nicht gut aufgenommen irgendwie. Und dann, ja.
So, und dann steht Sophie Charlotte
erstmal wieder alleine da.
In Bayern da, aber als verschmähte Braut.
Ja, und das ist natürlich nicht gut, weil natürlich, das ist
für sie eine Katastrophe.
Ja, es ist sozusagen ein ramponierter Ruf und es geht ihr auch nicht gut. Also es gibt so ein paar Quellen, die berichten, wo Freunde berichten, wie es ihr geht, und sie wirkt angeschlagen. Das ist natürlich auch einfach ein sehr anstrengendes. 1867 ist nicht ihr Jahr gewesen. Das war sehr, sehr anstrengend für sie. Also diese gescheiterte Verlobung, erstmal diese Licht der Öffentlichkeit, dann reden natürlich auch alle drüber und man mutmaßt auch, warum das schiefgegangen ist. Genau. Allerdings, dann ergreift eben die Familie in Form von Herzogin Ludovica, sagen, geht einen Schritt voraus und sagen, okay, um das wieder wettzumachen, müssen wir jetzt sie so schnell wie möglich irgendjemanden, einen Ersatzkandidaten finden, damit wir einfach sagen, es liegt nicht an ihr sozusagen. Weil im Endeffekt wird damals gerne der Braut oder der Frau dann eben zugeschoben, dass da irgendwas nicht stimmen würde, dass man diese Frau nicht heiraten könnte. Und deswegen versucht die Familie möglichst schnell einen Ersatzkandidaten zu finden, findet einen französischen Herzog, der auch ganz gut und nett, den sie auch persönlich schon kennen und der auch ganz nett aussieht. Die Familie lebt im Exil, genau, und das wird dann der neue Kandidat, den Sophie heiraten soll.
Und innerhalb von unter einem Jahr, ich glaube innerhalb von ein paar Monaten, ist sie ein zweites Mal verlobt.
Genau, dann ist sie ein zweites Mal verlobt.
Wobei die Hochzeit auch nochmal aufgeschoben werden muss.
Ja, also, das ist dann, da ist dann wirklich jemand krank, irgendwie der Schwiegervater stirbt dann beinahe irgendwie, aber das ist irgendwie nicht, also genau.
Nachvollziehbar.
Das ist nachvollziehbar, das hat alles einen legitimen Grund, allerdings wirklich innerhalb, also innerhalb von weniger als einem Jahr nach der Entlobung heiratet Sophie Charlotte auf Schloss Possenhofen Herzog Ferdinand von Alençon, heißt der gute junge Mann, und stammt aus dem Hause Bourbon. Und die waren sagen die Herrscher in Frankreich. Allerdings ist Frankreich damals, da gab es eine Revolution und diese Familie wurde außer Landes verbannt. Deswegen lebt die Familie in England. Und sie heiratet diesen Herzog und zieht mit ihm dann nach England, wo sie sich nicht wohl fühlt.
Und dann passiert was Vergleichbares wie bei ihrer Schwester Sissi. Sie wird krank.
Ja, es ist sehr auffällig, dass diese lebenslustige junge Frau dann so gebeutelt ist und sich auch nicht wohlfühlt, dass sie dann auffallend oft krank wird. Und man sieht auch auf den Bildern, dass dieses lustige, verschmitzte vom Anfang verschwindet dann immer mehr und es kommt eine leichte Verhärmung sagen zum Vorschein. Ich glaube, es ist einfach sehr schwierig. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, irgendwie sie hat der Herzog von Alençon und Sophie Charlotte hatten 3 Tage, um sich sagen kennenzulernen, um sich sagen zu beschnuppern. Es stand aber eigentlich schon fest, dass die beiden heiraten sollten. Man wusste, warum man sich kennenlernt. Der Herzog von Alençon hat dann um ihre Hand angehalten und Sophie war ja, also auf ihrer Hochzeit sagt ein Hochzeitsgast, ihr Ja hätte geklungen wie meinetwegen. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut hin. Also, dass man sagt, ich muss heiraten, irgendwie, ich muss versorgt, das ist eine Frage der Versorgung und der Herzog von Alençon, das ist in Ordnung sozusagen.
Also, wenn jetzt unsere Tragödie auch gleich noch eine kleine Klatschgeschichte wird, haben wir ja ganz vergessen, warum sind dann Edgar Hanfstengel und Sophie nicht zusammenkommen, nachdem die Verlobung geplatzt war?
Das wäre völlig unmöglich gewesen, ein Bürgerlicher und eine Hochadelige. Also, Sophie verliebt sich in ihrem Leben nochmal in einen Bürgerlichen, sehr ernsthaft.
Aber erst 20 Jahre später,
das führt sie dann in ihre größte Krise, das ist auch der Kernstück dieses Buches, was dann passiert.
Sie ist nicht mehr die verschmähte Braut, sondern die Herzogin von Alençon, spricht man
Alençon,
es auch?
Genau. Alençon.
Und das sieht doch jetzt eigentlich schon alles ganz gut aus. Sie lebt in England, sie hat Heimweh, sie hat relativ zügig eine wunderschöne Tochter geboren.
Genau, es kommt ein Sohn hinterher.
Und sie ist eine ebenso gute Mutter eigentlich wie die Ludovica. Es gibt auch ein goldiges Foto von der wunderschönen Sophie, wo sie ihr Kind in den Armen hält und anschaut. Das ist eigentlich auch nicht so die übliche Porträtfotografie in den großen Adelshäusern.
Nee, es gibt sehr goldige Bilder von Sophie und ihren Kindern.
Oder ihren Hund.
Vor allem, wenn man vergleicht mit Sissi, es gibt kein einziges Bild. Also es gibt sozusagen eine einzige Fotografie, wo man Sissi zusammen mit ihren Kindern sieht, aber nie in solchen innigen Posen wie Sophie und ihre Kinder. Also es gibt das, was ich am liebsten mag, wo sie sagen, eins ihrer Kinder, ich weiß jetzt nicht genau, ob den Sohn oder die Tochter, auf den Arm hält und ihren Kopf gegen den Kopf des Kindes geneigt hält, sozusagen, also ihren Kopf auf dem Kopf des Kindes so leise fast ablegt irgendwie. Also auf alle Fälle versucht sie auf dieser Fotografie sehr eine Innigkeit zum Ausdruck zu bringen, genau, die ja auch, glaube ich, auch ein bisschen in ihrer Ehe fehlt. Also der Herzog von Alençon ist kein unsympathischer Mann, aber ein sehr beherrschter, sehr religiöser Mann, irgendwie mit dem es, glaube ich, irgendwie ein bisschen trocken rüberkommt. Irgendwie.
Also es war eine unspektakuläre Ehe bis zur großen Katastrophe. Also die übliche
übliche Ehe, ehrlich gesagt, im Hochadel irgendwie
Reisen wegen der angegriffenen, wie bei Sissi angegriffenen Gesundheit, eher in südlichere Gefilden.
Genau.
Also es war so, wie man erwartet hat, dass eine Ehe in dieser Ebene stattfindet.
Genau.
Und dann 20 Jahre nach der Entlobung von König Ludwig II. Kommt die leidenschaftliche Schwester von Sissi wieder.
Zum Vorschein, genau. Es ist so, dass es gibt eine große Aufruhr in ihrem Leben, mehr oder weniger. Und zwar beginnt dieser Aufruhr mit dem Tod von Ludwig II. Im Starnberger See, dass sagen, ihr ehemaliger Verlobter, mit dem sie wirklich kein Wort mehr wahrscheinlich gewechselt hat nach der Entlobung, auf diese spektakuläre Art und Weise ums Leben kommt. Und Sophie scheint das doch sehr anzugreifen. Jedenfalls merkt man, sie reist zurück in ihre Heimat zu ihrer Mutter und wird sofort schwer krank, bekommt Scharlach irgendwie. Und es steht ganz kurz, ihr Leben steht so ein bisschen auf Spitze, auf Kante. Und dann entscheidet man in der Familie, dass sozusagen sie so angegriffen ist, dass sie erstmal irgendwie in Bayern bleibt und sich hier sozusagen erholen soll. Die Familie sucht dann einen Arzt aus, der sich um sie kümmern soll. Und dann passiert was, woran man irgendwie nicht gedacht hat oder was man natürlich nicht so geplant war, dass Sophie Charlotte zum zweiten Mal, wenn man Edgar Hanfstengel als ihre erste große Liebe ansieht, irgendwie zum zweiten Mal in ihrem Leben ernsthaft verliebt in einen Arzt namens Dr. Franz Glaser, der hier in München praktischer Arzt ist, der ist verheiratet, hat 3 Kinder. Und die beiden, das ist nun eine richtige Affäre, auf die beiden sich einlassen irgendwie. Und Sophie scheint in dieser Zeit, in der die sagen, ein heimliches Paar werden, den Entschluss zu fassen, dass sie dieses Leben, was sie jetzt da neu gefunden hat, dass sie das so nicht mehr loslassen will. Und sie macht einen Schritt, der eben dann sagen sie zu einer als emanzipierte Frau ausweist oder sagen eine Frau, die sagen versucht so ein bisschen diesen goldenen Käfig zu verlassen, indem sie wirklich aktiv sagen versucht die Scheidung von ihrem Mann zu betreiben. Das heißt, sie geht auf die Familie zu und sagt, hört mal her, ich habe mich verliebt, ich möchte diesen Herrn gerne heiraten und möchte mich von meinem Mann scheiden lassen, was natürlich völlig absurd mehr oder weniger ist, weil sie eigentlich diese Möglichkeit offiziell gar nicht hat. Mhm. Aber sie versucht's.
Das war im Jahr 1887.
1887, genau. Jetzt muss ich selber kennen.
Nein, das ist ja, also genau. Das ist nicht nur eine versuchte Emanzipation, sondern das ist ein unglaublich mutig, wissend, dass man einen zweiten Skandal hervorruft.
Genau. Also ich weiß, leider haben wir kein einziges Dokument, wo sie sagen, uns hinterlassen hätte, wie sie selber darüber denken, ob sie denkt, das könnte erfolgreich sein oder wir wissen nur, dass sie es macht. Und dass sie damit sagen, ihre ganze Familie so ein bisschen in Aufruhr versetzt, weil alle sind so, um Gottes Willen, Tante Sophie will sich scheiden lassen irgendwie. Ja, aber sie versucht es einfach, weil sie, glaube ich, einfach der Leidensdruck scheint einfach zu groß geworden zu sein. Und im Endeffekt ist sie Anfang 40, sie hat gerade eine schwere Krankheit überstanden. Und ich glaube, sie frage auch, wann fängt denn mein Leben an? Kommt da noch irgendwas irgendwie oder bleibt das jetzt so? Und sie scheint sich dafür zu entscheiden, dass sie sagt, irgendwie versuch mal einen neuen Weg einzuschlagen. Und dieser Dr. Franz Glaser, der trennt sich von seiner Ehefrau, der lässt sich scheiden irgendwie. Und es könnte also gut, also wir haben Anzeichen, dass sagen, der eine Teil des Paares sorgen sich darauf vorbereitet, das wirklich zu machen. Irgendwie. Diese Geschichte war so ein großer Skandal, dass wir nur wirklich ganz wenige Dokumente außenrum haben, weil man natürlich
geguckt hat. Auch viel vernichtet worden ist wahrscheinlich.
Bestimmt, genau.
Dieser Skandal war aber nun mal in der Welt und dann begann eigentlich dadurch die große Tragödie von Sophie Charlotte.
Genau. Im Endeffekt ist es so, dass die Familie sagen, feststellt, okay, Tante Sophie oder Sophie hat sagen, einen Entschluss gefasst und lässt sich von diesem Entschluss nicht abbringen. Und dann beschließt man, ihr eine Falle zu stellen, indem man sie nach Meran zusammen mit ihrem Mann lockt oder sie reist mit ihrem Mann zusammen nach Meran. Warum Meran? In Meran hat Bruder Karl Theodor eine Augenklinik und praktiziert dort. Und dort, mehr oder weniger, konfrontiert man sie konzentriert mit verschiedenen Personen, die sie von diesem Plan abbringen sollen. Und erst, dass man merkt, dass man sie von diesem Plan nicht weiter abbringen kann, verfällt man auf die perfide Idee, dass man sagt irgendwie, naja, gut, wir haben ja schon mal, hat ja schon mal geklappt, in dem Fall bei Ludwig II., dass man jemand irgendwie per psychiatrischem Gutachten außer Gefecht setzt. Und so ein ähnlicher Plan wird wieder aufgelegt, indem man einen Psychiater findet, der eben ein Gutachten schreibt, dass Sophie an einer Krankheit erkrankt sei. Das wäre die Krankheit Moral Insanity. Bei Moral Insanity könnte man moralisch nicht mehr unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Und um diese Moral Insanity zu kurieren, müsste man sie in ein Sanatorium bringen. Es ist natürlich ganz sonnenklar, dass dass es sagen eine fingierte Diagnose ist, um sie mehr oder weniger aus dem Verkehr zu ziehen.
Und sie konnte sich auch nicht dagegen wehren, weil leider auch ihr Bruder das Ganze unterstützt hat. Wahrscheinlich, um diesen Skandal zu vermeiden. Also hat man sie fast schon als sexuell abartig hingestellt, weil das war ein berühmter Forscher, der sich überhaupt mit der Sexualität beschäftigt hat. Und dann wurde man diese moralische Krankheit sozusagen, wurde sie weggesperrt.
Genau. Also indem man Herrn Professor Richard von Kraft-Ebing heißt der Herr, der dieses Gutachten schreibt. Und Richard von Kraft-Ebing, wie Sie schon gerade gesagt haben, ist der Spezialist für alle sexuellen Abartigkeiten. Der erfindet das sozusagen, in verschiedene Kästchen zu packen. Und indem man den natürlich engagiert und indem man auch in ein Sanatorium, also indem man Sophie Charlotte in sein Sanatorium bringt, zeigt man natürlich der Außenwelt auch ab irgendwie, diese Frau hat sich sexuell nicht im Griff. Irgendwie mehr oder weniger. Und das rechtfertigt in der damaligen Zeit schon wirklich dieses Wegsperren.
Mein Gott, wie demütigend auch für
es ist
Sophie
sehr
Charlotte.
Ja, es ist sehr demütigend.
Es geht um Gefühle,
genau,
Liebe.
Genau. Sie macht sich sehr nackig eigentlich, indem sie wirklich sagt, irgendwie so ist es. Und sie erntet nur Unverständnis. Es hält wirklich gar niemand zu ihr. Es ist ganz schrecklich zu sehen, dass wirklich, also, dass sie auch in den Frau, also sie hat sozusagen eine Kammerfrau, die scheinbar zu ihr hält, irgendwie, weil die versucht man nämlich dann möglichst wegzubringen von ihr.
Damit sie keine Vertrauten,
damit sie keine Vertrauten in der Nähe hat, irgendwie. Aber ihr Bruder wendet sich gegen sie, ihr Mann wendet sich natürlich gegen sie. Sie kriegen auch Herzogin Ludovica dazu, dass sie sagen, notgedrungenermaßen diesem Plan zustimmt irgendwie. Auch wenn man merkt, dass bei Herzogin Ludovica, dass sie sagen, insgeheim ein bisschen auf die Bremse tritt und irgendwie versucht, den Männern so ein bisschen Klötze in den Weg zu legen. Sissi macht sich total lustig in zwei Gedichten über ihre Schwester, die sich nicht mehr im Griff haben würde und sagen, irgendwie da einen Skandal produzieren würde und schreibt ein sehr, 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 sehr fieses Gedicht irgendwie, dass sie sagen, das mehr oder weniger verdient hat, wo sie sich jetzt befindet, dass sie gefangen wäre in einem Sanatorium, das hätte sie sich sagen, und selber zuzuschreiben.
Aus dieser Zeit gibt es auch berührende Briefe an ihre Tochter Luise, an die hat ihre Kinder sehr geliebt. Aber wie haben sich jetzt der Ehemann und der Liebhaber, nennen wir ihn mal einfach, wie haben sich die dann verhalten in dieser Situation?
Also der Herzog von Alençon ist kein sehr bösartiger Mann, würde ich jetzt mal sagen. Er versucht sehr stark, die Regeln durchzusetzen und er ist auch ein bisschen gefühlskalt. Also es gibt einen sehr verwirrenden Brief, dass er sagt, irgendwie merkwürdigerweise möchte der Sohn seine Mutter sehen, was ihn scheinbar tut, also ihn das total verwundern würde, dass das 10-jährige Kind an seiner Mutter hängt und nach seiner Mutter fragt und mehr oder weniger dadurch, dass sich so viel disqualifiziert hat in seinen Augen, ist sozusagen ein Begehren, was dem er gar kein Verständnis entgegenbringt. Also er besucht Sophie Charlotte regelmäßig in diesem Sanatorium, schaut auch nach ihr. Und der Liebhaber merkt, in welche schwierige Situation er sich gebracht hat. Und ich glaube, also wir haben da wirklich, leider sind von diesen Briefen, die da ausgetauscht werden, gar nichts zu halten. Der Liebhaber legt zu leise den Rückwärtsgang ein. Vielleicht wird auch ihm empfohlen, den Rückwärtsgang einzulegen. Also man weiß ja, um wen es sich dort handelt. Und vielleicht wird ihm auch suggeriert, dass diese geplante Ehe gar überhaupt keine Option wäre. Es taucht nämlich dann relativ schnell eine andere junge Dame in seiner Umgebung auf, die er dann auch wirklich heiratet.
Arme Sophie Charlotte. Aber sie haben Kontakt gehabt, während sie im Sanatorium war, bis man ihnen draufgekommen ist, dieser Dr. Glaser.
Ja, sie haben, also, Sophie Charlotte hat auf alle Fälle versucht, in diesem Sanatorium in Kontakt mit Dr. Glaser zu bleiben, was natürlich irgendwie in unserer heutigen Zeit sehr schwer vorstellbar ist, irgendwie wir mit unseren 1000 Möglichkeiten mit jemandem zu kommunizieren. Sie hätte ein Telegramm schicken können oder einen Brief schreiben. Also,
den jemand weiterleitet.
Genau. Auch noch dazu. Sie muss natürlich, also es ist so vorgesehen, aus den Dokumenten geht hervor, dass man sie bespitzelt. Eigentlich ist es so gedacht, dass sagen Sophie Charlotte in ihrem Kämmerchen oder in ihrem Zimmer schon mal einen Brief schreibt. Den gibt sie an jemanden aus ihrem Haushalt. Sie hat ein paar Leute mitbekommen und diese Leute aus dem Haushalt werden dazu angehalten, die Briefe an den Ehemann weiterzuleiten oder an den Psychiater. Besser gesagt, erst an den Psychiater und der leitet sie dann an den Ehemann weiter, was auch schon eine sehr perfide Geschichte ist. Allerdings geht aus den Briefen auch hervor, dass es Sophie Charlotte einmal gelingt, 3 Briefe am Stück aus diesem Sanatorium rauszuschmuggeln. Wo man auch wiederum sagt, also sie kann, also sie scheint auch recht
an Dr. Glaser.
Ja, genau, sie scheint ein kluges Kerlchen gewesen sein. Immerhin kriegt sie es nämlich auch in dieser ausweglosen Situation, also zwangseingewiesen in ein Sanatorium zu sein und dann noch 3 Briefe an den Liebhaber nach draußen zu schmuggeln, muss man ja auch erstmal hinkriegen. Sie scheint Kanäle zu haben, das noch irgendwie hinzukriegen. Allerdings von dieser Kommunikation hat sich gar nichts erhalten. Deswegen wissen wir nicht genau, was in diesen Briefen drinsteht.
Was für ein hoher Preis für eine unerfüllte Liebe, den sie zu zahlen hatte. Ja. Wie lange war Sophie Charlotte dann in dem Sanatorium?
Ein halbes Jahr.
Ist lang.
Ein halbes Jahr. Von Juni, genau. Von Juni 1887 bis Anfang Januar 1888.
Christian Sepp, Historiker und Wittelsbacher Experte, will sie mal so bezeichnen. Und sie über die Sophie Charlotte sprechen wir gerade in ihr Buch. Jetzt kommen wir auch auf den Untertitel. Sissis leidenschaftliche Schwester. Sie war leidenschaftlich, wurde aber da als pervers gleich hingestellt, sondern sie hat einfach gerne geliebt. Sie war ein empathischer Mensch. Sie hat ihre Hunde geliebt, als sie noch alleine war. Sie hat dann ihre Kinder geliebt. Auf eine gewisse Art und Weise hat sie sicher auch König Ludwig geliebt und ihr Mann, aber leidenschaftlich war sie natürlich in ihrer Verliebtheit in Edgar Hanfstengel und dann eben in Dr. Franz Glaser. Und das ist eigentlich eher was Liebenswertes an Sophie Charlotte.
Ja, also man könnte anstatt dem leidenschaftlich auch, also ich habe lange darüber nachgedacht, über diesen Untertitel, als erstes hätte es auch geheißen können, Sissis kleine Schwester. Ich finde nur, dieses kleine Schwester ist relativ aussagelos. Was bedeutet das? Und dann habe ich nach einem anderen Adjektiv gesucht und dann ist mir eben dieses leidenschaftlich sagen aufgefallen. Und im Endeffekt könnte es bedeutet eigentlich im 1900 bedeutet es eigentlich emotional. Mhm. Ich habe dann derweil, während ich das Buch geschrieben habe, von Theodor Fadane Ephibrist gelesen, weil das ja sagen von der Thematik her relativ genau und fand dann sehr spannend, dass sagen die Mutter von Ephibrist sagen ihre Tochter ermahnt und sagt Effi nicht so leidenschaftlich. Mhm. Und ich glaube, das ist eins von diesen Schlüsselwörtern, dass man sagen also sozusagen die Aufgabe für die Frau ist, sich zu bemeistern, sozusagen, wie Sissi dann auch sagt, irgendwie, Sophie, du hast dich nicht bemeistern können. Also dass man sagen, sich im Griff hat,
haben,
genau. Dass man sagen, die Form wahrt, sich im Griff hat. Und dann habe ich mir gedacht, dieses leidenschaftlich passt sehr gut. Weil das ist genau das, wo sie ein bisschen den Rahmen sprengt, da hat sie einfach eine Portion zu viel davon, diese Emotionalität. Wir heute würden das als völlig normal mehr oder weniger empfinden oder eigentlich vielleicht sogar als gesund, weil ja sie im Gegensatz zu anderen sagen diese Emotionen nicht versteckt oder auch nicht unterdrückt, sondern sie geht denen ja sagen ein bisschen nach irgendwie.
Wie mutig, das war ja wirklich eine Emanzipation.
Das ist eine wirkliche Emanzipation.
Jetzt, ob das jetzt genau. in der Literatur ist, wie bei Effi Briest, die auch aus den Konventionen ausbrechen möchte, oder bei einer Sophie Charlotte, die ähnlich wie ihre Schwestern, die ja auch immer Ausbrüche gemacht genau. haben, weil sie ja so relativ liberal aufgewachsen sind, sich nicht in dieses enge Korsett zwängen zu lassen, obwohl alle sagen, Mensch, das ist eine Prinzessin, eine Herzogin, die lebt in Schlössern, fährt mit Kutschen, die hat's toll. Die sind aber anders aufgewachsen, anders sozialisiert, mit viel mehr Freiheit.
Genau. Ich glaube, man stellt sich vielleicht auch mal ein bisschen falsch vor, dass man immer denkt, ja, die ist so ein privilegiertes Leben. Ich glaube, dass wenn man wenn man sagen, zum Beispiel über die Mutter gehen würde, irgendwie dann findet die Herzogin Ludovica andere Sachen toll, als man vermuten würde. Also zum Beispiel Privatheit, nicht gesehen zu werden, in Wäldern spazieren zu gehen, wo einen keiner anguckt. Nicht angeglotzt zu werden, das finden wir bei der Sissi auch wieder, an die Gaffer, dieses sehr berühmte Gedicht, dass man sagt irgendwie, also man zahlt natürlich einen hohen Preis für dieses privilegierte, sagen wir so, finanziell vor allem privilegierte Leben, von der Art und Weise, wie man sein Leben verbringt. Das ist jetzt nicht für jedermann was, wenn man nicht so gerne im Fokus steht.
Sophie Charlotte zahlt einen sehr hohen Preis, sie wird 9 Monate in ein Sanatorium weggesperrt. Mhm. Wann gilt sie als moralisch geheilt? Wann darf sie wieder raus aus dieser Gefangenschaft
eigentlich? Aus der Gefangenschaft,
so wie König Ludwig ja auch dann auf Schloss Berg mehr oder weniger gefangen gesetzt wurde.
Also man, es ist wirklich eine Gefangenschaft. Sie darf sich zum Beispiel nicht mit einer Kutsche wegbewegen oder fortbewegen, weil man natürlich Angst hätte mit der Kutsche, würde sie Fluchtgefahr. Genau, es wird auch darüber diskutiert, ob Fluchtgefahr besteht. Das heißt irgendwie, es wird sogar darüber diskutiert, ob eine Selbstmordgefahr bestehen würde. Sie darf das Sanatorium wieder verlassen, nachdem sie mehr oder weniger den Scheidungsplan aufgegeben hat und signalisiert hat, dass sie wieder ihrem Ehemann, zu dem Herzog von Alençon, zurückkehrt und auch in ihre, also in dem Moment, wo sie sagt, ich kehre in meine alte Rolle zurück und es ist alles wieder wie vorher. Dann ist alles wieder in Ordnung.
Also wurde sie gebrochen?
Sie wurde gebrochen. Es gibt sogar eine sehr berühmte, oder nein, berühmt ist sie nicht, aber eine sehr tolle Szene, eine Nichte von Sophie Charlotte in ihrem Tagebuch aufgeschrieben hat, in dem Moment, wo sozusagen Sophie Charlotte zum Sonderzug gebracht wird, der sie in dieses Sanatorium bringt, sagt sie Stopp und sagt, sie will nochmal mit ihrem Mann reden, dem hat man empfohlen, sich zu entfernen, und der Herzog von Alençon kommt sozusagen hin und dann zwingt sie ein letztes Gespräch mit ihm und fragt ihn, ob er irrsinnig geworden wäre, was natürlich auch sehr keck ist, das umzudrehen. Und dann sagt der Herzog von Alençon, reagiert in dem Moment drauf und sagt, wenn du wieder meine brave Frau sein willst, dann können wir das auch alles hier sein lassen. Und darauf antwortet sie nicht, sie küsst ihn und steigt in diesen Zug ein.
Respekt.
Respekt, genau.
Vor ihrer Leidenschaft,
ja,
vor zu ihrer, lieben.
Ja, genau, oder vor ihrer, also schon mal diesen Entschluss hat sie schon mal für sich gefasst und sie geht da nicht zurück. Was es auch immer für sie bedeuten mag, irgendwie. Mhm. Es könnte ihr natürlich auch die Kritik einbringen und sagt, irgendwas macht sie denn da? Sie hätte ja auch wissen können, was folgt, aber irgendwas in ihr drängt sie dazu, es zu wagen.
Nach 9 Monaten gibt Sophie Charlotte klein bei, kehrt wieder als brave
genau.
Ehefrau zu ihrem,
genau.
zu ihrem Herzog von Alençon zurück,
genau.
und lebt dort dieses Leben weiter.
Sie lebt, genau, sie nimmt das Leben von früher wieder auf.
Irgendwie Tochter
sie hat
heiratet,
ihre Kinder, genau, die Tochter heiratet, der Sohn heiratet dann, sie kauft, der Herzog
Dr.
von
Glaser Alors, heiratet.
Dr. Glaser heiratet, genau, alle heiraten. Der Herzog von Alençon macht einen sehr klugen Schritt. Er kauft in Innsbruck irgendwie im Tirol ein Schloss Mendelberg, das liegt etwas abseits, nicht vom Schuss, aber es ist irgendwie sagen so nicht in der Nähe von anderen Familienschlössern, da verbringen sie viel Zeit. Es flammt nochmal ganz kurz auf, indem Sophie Charlotte Dr. Glaser nochmal wieder begegnet. Das wissen wir nicht genau, wie das passiert. Es scheint in Paris passiert zu sein, dass die beiden sich zufällig über den Weg laufen, ob das auch so war. Auf alle Fälle, es kommt sagen zu einem kurzen Kontaktwiederaufnahme. Und dann wird aber sofort dieses Szenario wieder hochgefahren, dass man ihr sofort sagt, also wenn du das noch einmal probierst irgendwie, dann kommst du sofort wieder in dieses Sanatorium irgendwie. Und dann, das ist so das letzte Aufbegehren. Danach sagt, dann führt sie ein offenes Gespräch mit dem Ehemann und sagt, okay, also sie lässt sein.
Wie alt ist sie da?
47 ungefähr.
Und dann hat sie sich aufgegeben.
Ja, man könnte vielleicht sagen, dass sie sich, also es ist jetzt nicht so, dass man wirklich feststellt, dass sie sich aufgibt, aber man sieht ja an, es geht ihr nicht gut und sie gibt.
Es gibt auch Fotos, die sie in dem Buch drin haben, ja. Wo sie völlig abgemagert und traurig ausschaut.
Ja, man sieht ja diese Traurigkeit an. Sie hat eine sehr innige Beziehung zu ihrer Tochter und die ist auch glücklich verheiratet und sie setzt sich auch ein, dass diese Ehe, die sich die Tochter aussucht, zustande kommt. Also sie ist jetzt nicht vollkommen apathisch, es steht auch drin, sie wäre depressiv geworden, steht bei meiner Literatur eigentlich. Sie ist resigniert, genau, aber sie ist still resigniert. Es gibt eine, wie sie diesen Vertrag hier in München für ihre Tochter, diesen Ehevertrag aushandelt, lernt sie den Archivar des Geheimen Hausarchivs kennen, der eine sehr süße Beschreibung von ihr anfertigt. Der sagt, der sie als sehr fein und der sagen, diese Zartheit von ihr, diese Zartheit gepaart mit dieser Entschiedenheit wahrnimmt und ihr Auftreten sehr berührend findet. Also sie kommt immer noch bei den Leuten gut an. Man merkt natürlich, ja, sie führt ein resigniertes Leben.
Sophie Charlotte, die sie sehr beschäftigt hat, Christian Sepp.
Ja.
Und sie haben auch ein paar Puzzleteile noch gebraucht, dass sie das Ganze, es gibt ja wenig Quellen über sie. Das genau. Haben sie am Anfang angesagt, das ist eigentlich immer so eine Randfigur gewesen, obwohl sie die Braut des bayerischen Königs war vorübergehend. Mhm. Und dann haben sie durch Zufall, als sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, ein ganz wichtiges Puzzleteil entdeckt, weil wir schon ganz viel über Briefe gesprochen haben, die für sie ja ganz kostbare Quellen sind.
Natürlich.
Aber manche Dinge sind einfach geheim gehalten worden, privat gehalten worden, verschwunden, entsorgt worden, in Archiven gelandet und doch manches, was vielleicht gar nicht in private Hände gehört hätte, in private Hände. Und da haben sie einen Schatz entdeckt.
Da kam ein Schatz zu mir. Im Endeffekt muss man Folgendes als Hintergrundinformation wissen. Sophie Charlotte hat einen Enkelsohn, den lernt sie nicht mehr kennen. Der erbt am Schluss sozusagen das Familienhaus und die Korrespondenz. Genau. Und der stirbt kinderlos. Und von dem aus, entweder er selber, da gibt es zwei verschiedene Versionen, ob er selber schon anfängt, die Sachen zu verkaufen oder die Personen, die das dann erben. Jedenfalls ist es so, dass alle Dokumente, die sich erhalten haben in diesem Haus hier in München, in Villa Alfons, mehr oder weniger in alle Himmelsrichtungen zerstreut sind. Das heißt, dieser Nachlass wurde in kleinste Stücke zerhackt irgendwie und alles einzeln verkauft. Und von diesen, also ich stelle mir das mal vor, wie so ein zerspringender Spiegel. Und aus diesem zerspringenden Spiegel ist ein wichtiges Teilchen bei mir gelandet. Und das per Zufall, indem ich auf eBay einen Brief gefunden habe. Einen Brief aus dem 19. Jahrhundert. Und dann stellte sich heraus, dass hinter diesem Brief ein Sammler steckt, der genau aus diesem zersprungenen Spiegel ein Stückchen aufgefangen und gekauft hatte auf einer Auktion. Und just in dem Moment, das war ein Brief. Und zwar habe ich erkannt, wie wichtig der ist, indem es genau in der Zeit ist, irgendwie in dem Sophie Charlotte in diesem Sanatorium namens Maria Grün ist.
Mhm.
Und es war dann auch so, dass der Herzog von Alençon seine Frau besucht und danach der Tochter einen Brief schreibt, wie es der Mutter geht. Und das war dieser Brief, den ich da gefunden habe. Spannend war, dass es nicht nur ein Brief war, sondern dass es an diesem Brief hing ein ganzer Nachlasssplitter, sagt man da im Fachbegriff dran. Das ist sozusagen ein Teilnachlass. Und der Besitzer hat gesagt, er verkauft mir das, er wollte sich davon trennen. Und dann habe ich das blind eingekauft, mehr oder weniger. Ich wusste, dass es also er hat mir vorher Bilder gezeigt, ich habe checken können, das ist eindeutig von ihr oder aus der Familie. Was in den Briefen drinsteht, habe ich dann erst nachher rausgekriegt, aber es waren genau diese Briefe, die in dieser Schatulle waren, die ich da kaufen konnte, die mir dann geholfen haben, wichtige Kapitel in diesem Buch zu Ende zu schreiben, weil es Briefe waren von Sophie Charlotte an ihre Tochter, vom Herzog von Alençon an die gemeinsame Tochter. Schau mal, die Tochter hat sagen für sie wichtige Briefe gesammelt und diese Briefe waren in einer Schatulle und diese Schatulle ist versteigert worden. Der Mann, der sie gekauft hat, hat sie wieder an mich verkauft und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Buch geschrieben habe. Und das war für mich dann so ein bisschen der Segen von oben, dass ich diese Zweifel, die ich hatte, darf man in einem Leben so rumstochern, sage ich jetzt mal ganz salopp, dass ich mir dachte, ja, das ist okay, wenn man versucht, die Geschichte gerade zu biegen oder aus einer anderen Perspektive oder sagen aus der, genau, aus einer anderen Perspektive
da
zu zeigen.
Da geht einem Historiker natürlich das Herz
da
auf.
Ja, absolut. Da bin ich stellenweise so konfus gewesen, dass ich irgendwie erstmal irgendwie mehrere Runden noch meine Wohnung drehen musste, weil ich mir dachte, ich habe es am Anfang gar nicht geglaubt. Ich hätte nie gedacht, dass man irgendwie solche Schätze auf dem freien Markt findet, ehrlich gesagt, in dieser Größenordnung.
Wahrscheinlich, weil die Bedeutung nicht so klar war.
Exakt, genau.
Also
genau.
Vor ihrem Buch wusste man ja auch nicht so viel über Sophie Charlotte.
Sie ist durch mein Buch nochmal ein Stückchen berühmter geworden, sage ich jetzt mal so. Vorher war sie als Person bekannt, aber halt eher in kleineren Kreisen. Also man wusste, dass sie die Verlobte von Ludwig II. War. Mehr wusste man eigentlich nicht.
Eigentlich weiß man drei Daten von ihr. Die kleine Schwester von Sissi, die verschmähte Braut von König Ludwig II.
Und den
tragischen, wirklich tragischen Tod, der die ganze Familie erschüttert hat. Nicht nur die Familie, sondern die ganzen europäischen Adelskreise, weil sie einen sehr dramatischen Tod sterben musste.
Ja. Sie musste einen sehr dramatischen Tod sterben und dieser Tod überschattet auch so ihr Leben im Nachhinein, denn das ist das, was die meisten Menschen wissen. Also ich werde oft gefragt, als ist die Sophie, die verbrannt ist. Mhm. Also es ist ihr was passiert, was sehr schlimm ist, irgendwie indem sie sagen, verbrannt. Das Ganze ist passiert auf einem Wohltätigkeitsbasar in Paris am 4. Mai 1897. Sie ist damals 50 Jahre alt gerade geworden. Sie ist karitativ tätig. Also sie hat sich dann entschieden, irgendeinem dritten Orden der Dominikaner beizutreten und ist in ihrem Auftrag oder sagen in dieser Funktion auf diesem Wohltätigkeitsbasar unterwegs. Der findet jedes Jahr statt. Er musste in diesem Jahr 1897 ein neuer Ort gefunden werden und man schustert ganz schnell ein Gebäude aus Holz und baut innen drin Kulissen eines mittelalterlichen Marktes auf und versetzt die Leute, die da hinkommen, sagen in das mittelalterliche Paris. Und als große Attraktion holt man sich das Neueste, was es gibt auf dem Markt. Man holt sich eine Filmvorführung der Gebrüder Lumière. Man kann sagen, einen Cinematographen buchen mit Vorführer, der sozusagen in einem Nebenraum diesen Cinematographen präsentiert. Und dann passiert was ganz Schreckliches, dass bei diesem Befüllen von diesem Cinematographen Äther verschüttet wird. Dieser Äther entzündet sich an diesem heißen Cinematographen und durch diese sehr unglückliche Umgebung, die nur aus Holz, Holzwolle, Pappmaché besteht, gerät dieser Brand oder dieses Gebäude innerhalb von kürzester Zeit in Brand und es wird furchtbar heiß in diesem Gebäude. Die Decken, die man angefertigt hat, sind Leinentücher, die man in Bitumen getränkt hat. Das soll eigentlich schützen, dass es nicht durchregnet. Und Bitumen brennt erst ab, 230 Grad und am Schluss brennt sogar dieser Bitumen und diese brennende Decke fällt auf die Leute, die sich noch darin befinden, nieder. Das Schlimme ist auch, es sind vor allem Frauen und Kinder auf diesem Basar und man hat mehrere grobe Fehler begangen, indem sich die Haupttüren, die in diesem Basar führten, nach innen aufgehen. Das heißt, in dem Moment, wo diese Menschenmenge in Panik gerät und nach außen drängt, werfen sich die Leute gegen die Türen und versperren die Türen selber. Und dann haben natürlich auch die Frauen zur damaligen Zeit noch Gewänder an, die auch in Brand geraten können. Das heißt, mehrere Frauen rennen brennend aus diesem Gebäude, wenn sie denn fliehen können. Also es ist eine furchtbare Tragödie, die auch als eine der schlimmsten Unglücksfälle in die Geschichte eingeht. Also im 19. Jahrhundert brannte das Bazar de la Charité in Paris. Sophie Charlotte ist mittendrin und gehört leider zu den Menschen, die dieses Unglück nicht überleben.
Und das ist 30 Jahre nach der Verlobung mit König Ludwig II. Stirbt Sophie Charlotte diesen tragischen Tod.
Genau.
Sie haben ein Denkmal gesetzt mit diesem Buch.
Danke.
Über dieses spannende und auch traurige Leben geschrieben. Christian Sepp, Sophie Charlotte, Sissis leidenschaftliche Schwester, erschien im Alitera Verlag und hier leidenschaftlich vorgetragen von Ihnen. Mich hat diese Geschichte sehr berührt. Ich habe es mit Begeisterung gelesen.
Das freut mich sehr.
Kann ich auch nur unseren Hörern empfehlen, wenn sie mehr darüber wissen wollen. Dann gibt es noch viele interessante Aspekte, die wir heute gar nicht untergebracht haben.
Zu allem sind wir nicht gekommen. Es freut
Aber
mich sehr.
Sie schreiben weiter Bücher über die Wittelsbacher und ich bin schon sehr gespannt auf das nächste, das Sie hier dann vorstellen wird.
Wunderbar, das freut mich sehr. Ich freue mich schon darauf.
Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Ich danke für die Einladung.
Christian Sepp bei Habe die Ehre.